Space Radio, der Geo-IT-Podcast. Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geo-IT-Podcasts GIS Radio. Ja, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, noch eine kurze Auflösung. Wer es noch nicht geahnt oder auf unseren Seiten gelesen hat, unsere Ansage im letzten Podcast zum neuen Format von GIS TV war natürlich ein April-Scherz. Wir von GIS Business konzentrieren uns weiter auf das Audioformat und GIS Radio. So, und damit kommen wir zum heutigen Thema. Die Corona-Krise lässt auch uns redaktionell nicht unberührt. Wir sprechen in dieser Folge über das Krisen- und Katastrophenmanagement. Ein Thema, aktuell präsenter denn je und in den letzten Wochen teils stark in die Kritik geraten. Mit mehr als 2 Meter Abstand sprechen wir heute via Internet mit Herbert Sauruck in Wien. Er ist Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Hallo Herr Sauruck, zunächst die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen in der aktuellen Corona-Krise?
Danke, mir geht es grundsätzlich gut, weil ich und meine Familie sind gesund. Sonst hat sich natürlich einiges in den letzten Wochen verändert. Die Arbeit ist eine andere geworden. Vor allem die Termine sind ausgefallen, aber ich versuche auf der einen Seite mich aktuell zu halten, was tut sich, und auf der anderen Seite auch viele Kontakte, wie könnte es weitergehen. Vor allem, es geht ja nicht nur um eine Gesundheitskrise, sondern hier wurden wahrscheinlich viele Dominosteine losgetreten, die wir erst nach und nach merken werden, wie das unser Leben und unser Wirtschaften vor allem verändern wird. Und daher kann man vieles noch nicht absehen.
Sie leben und arbeiten ja in der Metropole Wien. Halten sich die Menschen an die Ausgangssperren in der Stadt und wie erleben Sie diese Zeit des Rückzugs ins Private?
Also soweit ich das beobachten kann, halten sich die meisten Menschen an die Ausgangssperren und Einschränkungen. Natürlich gibt es Ausnahmen, vor allem jetzt beim schönen Wetter, aber es ist im Großen und Ganzen funktioniert das. Und ich versuche vor allem am Abend auch laufen zu gehen, wo ich eben nicht da viele Menschen treffe. Aber insgesamt merkt man schon, wenn man mal rausgeht, dass sich wesentlich weniger tut.
Wenn wir aus Deutschland nach Österreich schauen, so hat es den Anschein, als habe die Regierung kurz dort viel schneller reagiert. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Also ja, mein Eindruck war auch, dass wir in Österreich hier doch deutlich rascher als in Deutschland gehandelt haben. Hängt vielleicht auch mit der Rechtslage zusammen, dass wir in diesem Fall sehr wohl eine Bundeskompetenz haben und daher bundeseinheitlich vorgehen können im Fall einer Pandemie, was ja in Deutschland nicht der Fall ist, wo das gesamte Thema Ländersache ist und daher natürlich eine schwierigere Abstimmung und Durchsetzung von Maßnahmen möglich ist.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Corona-Pandemie. Wie beurteilen Sie das Krisen- und Katastrophenmanagement der österreichischen Regierung im aktuellen Fall?
Das ist keine ganz einfache Frage, weil wir ja mitten noch in der Krise drinnen stecken oder möglicherweise noch ganz am Anfang. So wie sich die Regierung derzeit gibt, eigentlich ganz gut. Es gab zwar jetzt davor Ausreißer in der Kommunikation, also die Kommunikation könnte deutlich besser sein, wobei sie diese im Gegensatz zum Beginn deutlich verbessert hat. Da war es mehr eine PR-Kommunikation, jetzt kommen wir doch Richtung Krisenkommunikation. Was mich ein wenig stört, ist nach wie vor die Salamitaktik, das heißt keine langfristige Perspektive, auch wenn es schwierig ist, natürlich eine solche derzeit abzugeben. Aber ich glaube, es wäre für die Menschen sehr wohl wichtig zu wissen, reden wir jetzt von Tagen, Wochen oder wie es wahrscheinlich ist, von Monaten, wo wir noch in dieser Gesundheitskrise stecken werden. Und was auch etwas, zumindest aus meiner Außensicht, fehlt, ist ein interdisziplinärer, vernetzter Zugang, weil es eben nicht nur um die Gesundheitskrise geht. Die ist zwar jetzt akut das Thema und hier wird sehr viel auf Simulation und Virologen gehört, aber es geht ja um viele andere Bereiche, um die Wirtschaft, Gesellschaft insgesamt, und ob das langfristig erfolgreich sein wird, das können wir erst in ein paar Monaten wahrscheinlich beurteilen. Aber ich glaube grundsätzlich jetzt, wie derzeit der Status ist, ist die Regierungsarbeit durchaus positiv zu bewerten.
Und doch zeigen sich in der aktuellen Pandemie auch Schwächen. So wundert sich die Öffentlichkeit beispielsweise darüber, dass Schutzausrüstung hier wie dort zu wenig bevorratet wurden und jetzt mühsam im Ausland zu teils überteuerten Preisen nachgekauft werden müssen. Hat hier das Krisen- und Katastrophenmanagement nicht bereits im Vorfeld versagt?
Ja, definitiv. Das Grundproblem ist, wir haben ja in Österreich auch kollektiv eine Situation gespeichert, nämlich wonach der Pandemiegefahr 2006 Masken eingekauft worden sind und dann im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war doch nicht so dringlich und dann gab es noch eine Schieflage, weil ein familiäres Naheverhältnis beim Einkauf zur Ministerin da war und der ist das ziemlich in Verruf geraten. Wir haben zum Glück in Österreich diese Masken nicht entsorgt, wie Belgien, wie das Ablaufdatum überschritten worden ist. Und es hat sich hier gezeigt, dass hier 4 Jahre abgelaufene Masken durchaus weiterverwendet werden können. Und die werden jetzt zum Glück auch eingesetzt. Die Frage ist, wie weit kann man hier gehen? Ich glaube, dass hier noch viele Fragen zu stellen sein werden. Und die gibt's auch schon. Wie weit begeben wir uns in den kritischen Infrastrukturen oder kritischen Abhängigkeiten völlig in eine Abhängigkeit auf globaler Ebene? Nur weil es billiger ist, alles zu transferieren. Wir versuchen gerade in Österreich krampfhaft eine Maskenproduktion wieder auf die Reihe zu kriegen und das schaut gut aus, dass wir das auch kurzfristig hinkriegen. Aber hier wird sicher einiges zu hinterfragen sein und auch im Bereich Medikamentenversorgung, wo wir heute wissen, dass eigentlich der Großteil aus China oder Indien kommt und speziell Indien nochmal 70% der Grundstoffe für die Generika-Produktion aus China bezieht. Hier haben wir eine unfassbare Abhängigkeit geschaffen, die uns im Alltag nicht bewusst ist. Und im Generellen gilt wie fast überall betriebswirtschaftlich zu denken. Das heißt, es muss billiger werden, es muss effizienter werden und das ist in gewissen Bereichen, vor allem solchen kritischen Bereichen, wahrscheinlich nicht ganz klug. Hier ist Diversität sicher gefragt und hier sollten wir auch in Europa schauen, dass wir eine gewisse Krisenfestigkeit wiederherstellen. Ich hoffe, dass dieses Thema nicht so rasch wieder verschwindet, weil es halt auch immer wieder bedauerlich ist. Wir wissen aus der Forschung, dass Krisenvorsorgeprävention wesentlich günstiger ist als die Nachsorge oder die Schadensbewältigung. Aber es passiert leider immer wieder, ob das Hochwässer waren, ob das andere Ereignisse sind. Immer muss erst der Schaden eintreten, um dann darauf zu reagieren und wesentlich teurer darauf zu reagieren. Und gerade die Pandemie war eigentlich auch seit Jahren oder vielleicht sogar länger Thema. Es wird passieren, wir wissen noch nicht wann. Und jetzt ist doch überraschend, auch für mich eigentlich, jetzt gekommen, aber es war nichts Unbekanntes. Speziell in Deutschland gab es auch dieses Papier, diese Ausarbeitung von 2012, 2013, wo das sehr detailliert beschrieben worden ist. Und das sehen wir auch in anderen Bereichen, in meinem Hauptbereich Blackout. Verfahren wir ähnlich, wir wissen, dass es passieren wird, aber wir reagieren nicht wirklich darauf und werden auch dort wieder böse überrascht.
Nun ist man bekanntlich hinterher immer schlauer und doch stellt sich die Frage, wie muss ein professionelles Krisen- und Katastrophenmanagement aufgestellt sein, um sich für eine solche Pandemie bestmöglich zu rüsten, gerade in einer komplexen und engmaschigen Welt von heute?
Na, ich hoffe sehr, dass wir schlauer werden. Für mich ist Resilienz nicht nur ein Modebegriff, wie er heute gerne verwendet wird, sondern bedeutet vor allem Anpassung und Lernfähigkeit. Also es geht nicht um die Widerstandsfähigkeit, das ist eher Robustheit oder mehr oder weniger das, was wir bisher schon gemacht haben, Sicherheit und Schutz. Aber Resilienz bedeutet, der Schaden ist bereits eingetreten und ich kann trotzdem damit umgehen. Und im Idealfall lerne ich bereits vorher, indem ich versuche, diese möglichen Krisenszenarien zu antizipieren, also vorwegzunehmen und daraus gleich die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das, was ich im Bereich Blackout versuche, das Thema zu beschreiben, darzustellen, um was geht es wirklich. Es geht nicht nur um einen Stromausfall, sondern es geht um weitreichende Versorgungsunterbrechungen. Das, was wir jetzt in Ansätzen bei der Pandemie sehen, dann aber abrupt. Und wie können wir mit sowas umgehen? Und daher ist das, glaube ich, ganz wichtiges Element, dieses Vorausdenken, diese Vorausmaßnahmen zu setzen, weil das, was wir bisher eher neigen, ist, Krisenmanagement ist das, die Bewältigung der Situation. Aber wir müssen viel mehr in die Prävention, in die Vorbereitung kommen. Oder nicht nur Vorbereitung, sondern schon aus dieser Lernerfahrung, aus der virtuellen gewisserweise Erfahrung, die richtigen Maßnahmen zu setzen, dass es gar nicht so schlimm kommen kann. So wie im Stromversorgungssystem, wo mein Zugang ist, wir brauchen ein zelluläres System, Energiezellensystem, damit sich Störungen nicht großflächig ausbreiten können. Und ich glaube, da können wir sehr viel von der Natur lernen, weil hier einfach eine sehr lange Erfahrung, Evolution besteht, wie lebensfähige Systeme konstruiert sind, zellulärer Ansatz, funktionale Einheiten, dezentrale Einheiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um wieder robuster zu werden und auch um mögliche Pandemien umgehen zu können. Und das andere ist wahrscheinlich auch notwendig, dass wir ja gewisse Leitlinien festlegen, wie weit können wir gehen, können wir jedes Menschenleben retten. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Und dass man auch hinterfragt, ob unsere Spezialindividualmedizin, die wir heute betreiben, wirklich sinnvoll ist, weil ich sehe das auch im eigenen Bereich. Ja, man ermöglicht den Menschen länger zu leben, aber ist die Lebensqualität auch das oder geht es nur darum, etwas zu tun, weil wir es können, sprich am Leben erhalten. Und wo das dann durchaus auch in Pandemiefällen, es kann ja auch noch schlimmer kommen, das ist eh noch bisher glimpflich verlaufen, wie weit können wir gehen? Oder auch wieder Thema Blackout, wo ich immer sage, das Wichtigste ist, das Überleben der Struktur sicherzustellen, weil das sonst viel mehr Menschen das Leben kostet. Das heißt, wir müssen da auch brutaler drüber nachdenken, was machen wir, wenn es schlimmer kommt, wenn eine Pandemie aggressiver auftritt, um zu verhindern, dass das System kollabiert, weil wir am Anfang versuchen, möglichst viele zu retten und uns dann aber die Ressourcen ausgehen. Und daher ist es ganz essentiell, dass wir auch diese Gedanken oder Diskussionen führen, wie weit können wir gehen, welche Maßnahmen können wir beim nächsten Mal setzen, wenn man wieder sowas absehbar hat, dass man frühzeitigen Reiseverkehr unterbricht, das Containment versucht, das heißt, die infiziert sind, möglichst rasch ausfindig zu machen, die zu isolieren, die schutzwürdigen Personen zu schützen, weil wenn ich die gesamte Gesellschaft wie jetzt in den Lockdown versetzen muss, dann hat das enorme Auswirkungen. Das kann man gar nicht absehen, wie weit das gehen wird.
Und was kann jeder Einzelne tun, um seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen?
Ja, der Einzelne sagt oft, ja, ich kann eh nichts tun, ich bin dem Ganzen ausgeliefert. Dem ist ganz und gar nicht so. Das beginnt irgendwie mit diesen 2 Wochen Selbstversorgungsfähigkeit, dass ich zumindest genügend Lebensmittel zu Hause habe, dass ich die notwendigen Medikamente zu Hause habe und sonstige Dinge, die ich im Alltag brauche. Ob das Kleinkindernahrung ist, Tiernahrung, irgendwelche sonstigen speziellen Bedürfnisse, das weiß jeder Einzelne. Und wenn diese Basis nicht breit vorhanden ist, kann ich drüber aufsetzen, was ich will, das wird nicht funktionieren. Weil meine Erfahrung ist, in der Gesellschaft ist so, dass auch die Mitglieder der Einzelorganisationen in der Regel nicht wesentlich besser vorbereitet sind und deren Familien wie der Rest der Gesellschaft. Und wenn der Familie zu Hause in der Krise ist, dann kommt niemand zum Einsatz und damit funktioniert das gesamte Sozialsystem nicht. Und das andere sind natürlich auch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Wie viel Puffer habe ich, um solche Unterbrechungen aushalten zu können? Und hier sind wir sicher in vielen Bereichen sehr, sehr knapp. Manche Menschen mit sehr prekären Arbeitsverhältnissen werden diesen Puffer nicht schaffen, aber in der Breite sollten wir es trotzdem schaffen, mit solchen Situationen umzugehen, ohne dass wir gleich nach wenigen Wochen vor dem Ruin stehen. Also hier gibt es sicher einiges, wo wir uns anpassen müssen. Also es geht nicht nur um den Widerstand, sondern vor allem um das Anpassen, um mit zukünftigen Ereignissen besser umgehen zu können.
Im Zuge der Corona-Krise ist nun auch das Tracking von Smartphones im Gespräch, um die Menschen besser zu warnen und ihnen im Fall der Fälle Handlungsanweisungen in Form von Kurznachrichten mitzugeben. Was halten Sie von einer solchen Überwachung?
Das ist jetzt ganz eine heikle Frage, diese Überwachung oder dieses Tracking. Wobei, es kommt immer auf die Situation drauf an, wie wird das gestaltet. Es ist natürlich ein sehr schmaler Grat zwischen hier wird eine Überwachungsinfrastruktur geschaffen, die auch für andere Dinge missbraucht werden kann. Und auf der anderen Seite zeigt sich, dass es wahrscheinlich notwendig sein wird, um diese Infektionsherde leichter ausfindig zu machen, die Personen, die möglicherweise betroffen sind, leichter ausfindig zu machen, damit nicht die gesamte Gesellschaft in diesen Lockdown gehalten werden muss. Also sehr ambivalent, aber das ist auch Teil der Komplexität und dessen, was wir erleben. Also diese Widersprüchlichkeit, die sich nicht auflösen lässt. Es geht nicht um entweder oder, das lässt sich nicht auflösen, sondern sowohl als auch. Ja, es wird Teil der Lösung sein, aber wir müssen auch vorbauen, dass das möglichst nicht missbraucht werden kann und hier auch begleitend das Ganze so designen oder auch die Maßnahmen zu setzen, dass es dann auch wieder zurückgeführt wird. Weil ein großes Problem ist, dass wir aus der Vergangenheit wissen, dass sehr oft Maßnahmen aufgrund von irgendwelchen Ereignissen, 9/11 oder auch sonstige Terroranschläge, Maßnahmen gesetzt werden, die zum Zeitpunkt der Entscheidung durchaus richtig sein mögen, aber wir meistens nicht darauf achten, dass man das verifiziert nach einer gewissen Zeit. Ist es noch notwendig? Hat es den Erfolg gebracht? Um diese Systeme oder diese Regelungen auch wieder zurückzufahren. Auch im rechtlichen Bereich kennen wir das ja, dass immer mehr dazukommt, aber nicht gesäubert wird, was ist obsolet mittlerweile. Und damit wird das immer mehr aufgeblasen. Und eben aus der Komplexitätswissenschaft auch bekannt, dass das so weit getrieben wird, bis das nicht mehr funktioniert, weil völlig überbordend ist und das Ganze dann wieder kollabiert oder da eben missbraucht wird. Und daher ist es ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir darauf achten, dass diese Maßnahmen, sofern sie nicht mehr notwendig sind, auch wieder zurückgenommen werden und nicht dann schleichend weiter betrieben werden und für andere Zwecke missbraucht werden können.
Herr Sauruck, abschließend die Frage. Wenn wir die Corona-Krise überstanden haben, was braucht es Ihrer Meinung nach, um ein einheitlich und besser strukturiertes Krisen- und Notfallmanagement in den einzelnen Ländern, aber auch auf europäischer Ebene auf die Beine zu stellen?
Ich glaube, dass dieses vernetzte Denken und Handeln ganz entscheidend ist. Und es geht nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt, wir brauchen eine übergeordnete Koordinierung. Gerade bei Pandemie wäre es sehr wünschenswert, dass es europaweit in der EU koordinierende Maßnahmen gibt, wie man gemeinsam vorgehen will, dass auch abgestimmt passiert und nicht jedes Land seine eigenen Maßnahmen setzt, die eigenen Grenzsperren und das und sonstige Maßnahmen. Und auf der anderen Seite aber nicht so sehr ins Detail regeln, sondern einen gemeinsamen Rahmen festzulegen, den auch gemeinsam abzuarbeiten, sollte es soweit kommen. Aber auf der anderen Seite, gerade bei solchen vernetzten Krisen, möglichst viel dezentralisieren auf die unterste Basis in der Gemeinde, Bezirksverwaltung, weil viele Dinge dann nur mehr dort wirklich bewältigt werden können. Also nicht die Krankheitsbewältigung an und sich, aber die Nebenwirkungen, die müssen vor Ort gelöst werden. Und das ist auch wieder Richtung Blackout. Wenn die Kommunikation auch noch ausfällt, dann gibt es keine Koordinierung mehr. Und daher müssen wir diese Kommunen dazu ermächtigen, möglichst viel selbst bewältigen zu können, wenn keine Hilfe von außen möglich ist. Und dass man das jetzt bereits vorbereitet, vordenkt, weil wenn ich immer sage, du kriegst die Anweisungen, lieber Herr Bürgermeister, liebe Frau Bürgermeister, da brauchst du um nichts kümmern und dann ist in einer Situation, wo er auf einmal alles selbst machen muss, dann wird das nicht funktionieren. Und daher ist auch diese Selbstermächtigung ein ganz wichtiger Teil, um in Zukunft resilienter und robuster zu werden und nicht nur der Gemeinden, sondern auch der einzelnen Menschen. Und das zeigt sich auch jetzt, dass sich viele Initiativen bilden, zum Beispiel in wirtschaftlichen Bereichen, dass sich die regionalen Unternehmen zusammentun, digitale Plattformen schaffen, ihr Angebot darstellen. Das, was jetzt jahrelang nicht funktioniert hat, ist binnen 2 Wochen auf einmal möglich. Und daher sehe ich hier durchaus auch große Chancen, auch Richtung Robustheit und Resilienz insgesamt als Gesellschaft, wenn wir diese Strukturen, die jetzt da entstehen, aus der Not heraus auch weiterentwickeln und uns durchaus auch so im Normalbetrieb vielleicht besser aufstellen, um nicht erst in der Krise dazu gezwungen zu werden.
Vielen Dank für das Interview, Herr Sauruck, und bleiben Sie gesund. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von GIS Radio angelangt, dem GeoIT-Podcast des Fachmagazins GIS Business. Bleiben auch Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Eicher.
GIS Radio, der GeoIT-Podcast.